Herzlich willkommen zur 21. Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen von Visale Immobilien. Heute beschäftigen wir uns mit dem komplexen Thema der Finanzierung von Immobilienkäufen. Als fachkundige Gäste haben wir uns dieses Mal Christian Töth und Paul Polster von Hyponext eingeladen. Die beiden erläutern uns, worauf man bei der Hausfinanzierung achten sollte. Los geht es nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Willkommen ihr beiden.
Moin Philipp.
Guten Morgen.
Ja, vielleicht mögt ihr euch einmal vorstellen und ein, zwei Worte zu euch verlieren.
Ja, sehr gern. Christian Töth ist mein Name, 35 Jahre alt. Ich habe 2010 ganz klassisch eine Bankausbildung abgeschlossen, berufsbegleitend noch einen Bankfachwirt gemacht und dann für 10 Jahre in der Bank gearbeitet und jetzt bin ich bei einem freien Finanzierungsvermittler.
Alles klar. Du bist ja von der Bank weggegangen und zu einem freien Finanzierungsvermittler. Warum hast du dich für diesen Schritt entschieden?
In der Zeit bei der Bank sind immer mehr Kunden mit Kreditangeboten von Vergleichsportalen zu mir gekommen, die ich dann oft einfach nicht schlagen konnte. Entweder weil das Angebot konditionell nicht darstellbar war über meine Bank oder wegen der Ausstattung, weil ich zum Beispiel die Laufzeit nicht darstellen konnte. Und ja, das hat mich natürlich geärgert. Und im Laufe meiner Zeit bin ich dann über einen Kollegen, den Paul, der heute mit uns hier ist, an die Finanzvermittlung gekommen. Und ja, habe mich dann schlussendlich auch selbstständig gemacht, um dann wirklich den Kunden alle Produkte, die es so am Markt gibt, anbieten zu können. Und auch aus verschiedenen Bausteinen von verschiedenen Finanzierern dem Kunden halt die passende Lösung rauszusuchen. Und ja, spezialisiert bin ich jetzt auf den Immobilienbereich, also normalen Kauf, Bestand, Neubau, Anschlussfinanzierung und auch für den Privatkreditbereich jegliche Finanzierung, was Kfz-Finanzierung angeht.
Perfekt. Dann bist du ja genau der richtige Ansprechpartner für die nächsten Fragen. Paul, vielleicht magst du auch noch ein, zwei Worte zu dir sagen.
Ja, natürlich gern. Mein Name ist Paul Polster, ich bin der Geschäftsführer der Hyponext, bin 33 Jahre alt, habe Volkswirtschaftslehre studiert, habe vorher auch in der Bank gearbeitet und mich dann ebenfalls dazu entschieden, seit 2018 als freier Finanzierungsvermittler zu arbeiten.
Alles klar. Okay, kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie läuft eigentlich so eine Finanzierungsprüfung ab, wenn jemand Interesse an einer Hausfinanzierung hat zum Beispiel?
Ja, ich würde die ganze Sache mal in drei große Abschnitte teilen. Das ist einmal das Thema Bonität, da wird Christian gleich was zu erklären. Das zweite ist das Thema Objekt und Verkehrswert, was von der Bank geprüft wird. Und das dritte ist sozusagen das ausgewählte Konzept, was ihr euch gemeinsam mit eurem Berater erarbeitet habt, ob das diese beiden Kriterien dann matcht. Wenn alle drei Punkte positiv sind, wird die Finanzierung genehmigt und dem Hauskauf steht nichts mehr im Wege. Christian, würdest du uns einmal kurz erläutern, wie so eine Bonitätsprüfung bei einer Bank abläuft?
Ja, gerne. Also grundsätzlich ist am einfachsten erstmal die Kundendaten anhand einer Selbstauskunft zu erfassen. Das können wir entweder gemeinsam mit dem Kunden machen oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann auch uns online übermittelt werden. Anhand dieser Selbstauskunft können wir dann detailliert eine Haushaltsrechnung erstellen. Das heißt, wir werden erstmal das Haushaltsnettoeinkommen insgesamt ermitteln. Was hat der Kunde monatlich zur Verfügung? Davon wird dann eine Lebenserhaltungskostenpauschale abgezogen und alle laufenden Verbindlichkeiten, Versicherungen, Privatkredite, Unterhaltsverpflichtungen. Und am Ende ergibt sich dann das frei verfügbare Haushaltsnettoeinkommen. Daran kann man dann ungefähr sehen, was an monatlicher Kreditrate reinpasst.
Alles klar, wie geht das dann weiter mit dem, ihr hattet ja gesagt, es gibt dann den zweiten Punkt, Prüfung der Immobilie?
Korrekt. Es handelt sich ja grundsätzlich bei einer Immobilienfinanzierung um ein grundpfandrechtlich gesichertes Darlehen und das Pfandobjekt hierbei ist die Immobilie. Insofern gibt es eine Reihe von Unterlagen, die in der Bank eingereicht werden müssen für die Prüfung der Immobilie und die Bank ermittelt dann einen Verkehrswert und einen Beleihungswert. Und je nachdem, wie hoch dieser ist, ist die Finanzierung darstellbar oder auch teilweise nicht. Das heißt, wenn ich eine überteuerte Immobilie kaufen würde, würde die Bank die Finanzierung nicht genehmigen, weil sie mindestens den Darlehensbetrag sichern muss. Und hierfür werden über verschiedene Ermittlungsverfahren, da kennst du ja selber auch als Profi, Sachwert, Vergleichswert, Ertragswertverfahren, Beleihungswerte und Verkehrswerte ermittelt. Und diese müssen dann die gesamte Finanzierung matchen und die Darlehenssumme, damit die Finanzierung auf Grün geht. Der dritte Punkt ist das ausgewählte Konzept. Hier kommt es natürlich immer auf die persönliche Situation des jeden Einzelnen an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine kurze Zinsbindung zu wählen von 5 bis 10 Jahren, 15, 20, aber auch 30 Jahren Zinsbindung. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel eine Finanzierung entfällig gegen einen Bausparvertrag laufen zu lassen. Hier hat man den Vorteil, dass man einen gesicherten Zins hat und eine konstante Rate in den meisten Fällen. Je nach persönlicher Lage muss man dementsprechend das Konzept anpassen, damit die Finanzierung dann auch bewilligt werden kann. Im Beispiel fortgeschrittenes Alter und naher Eintritt in die Rente benötige ich beispielsweise eine höhere Tilgung, als wenn ich noch recht jung bin und die Laufzeit der Finanzierung länger gestalten kann.
Alles klar, das hört sich gut an. Ja, jetzt haben wir die Theorie gehört. Wie viel Haus kann ich mir dann eigentlich leisten?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Rate muss natürlich ins Haushaltsnettoeinkommen reinpassen. Das heißt, man sagt so als groben Richtwert, die Baufinanzierungsrate sollte 35% des monatlichen Nettohaushaltseinkommens nicht überschreiten. Das wären zum Beispiel bei 4.000 Euro Nettohaushaltseinkommen 1.400 Euro, die monatliche Rate rein aus dem Darlehen nicht überschreiten sollte. Dazu muss man sagen, das ist natürlich auch immer stark individuell abhängig ist, da gehen wir später nochmal drauf ein, ob zusätzlich Sicherheit gestellt werden können, wie hoch das Eigenkapital ist, darum das bitte nur als groben Richtwert sehen. Ganz wichtig zu beachten ist, dass zusätzlich zu der monatlichen Rate natürlich noch weitere Kosten anfallen. Die Betriebskosten bei Eigentumswohnungen wäre das Hausgeld. Dazu zählt zum Beispiel Instandhaltungsrücklage, kleine Reparaturen, Strom, Wasser, ja, Heizung, Wartung, Grundsteuer. Da gibt es natürlich noch eine Liste, die man beachten sollte, die zusätzlich zu der monatlichen Rate mit dazugehört. Man kann ganz grob sagen, mit einem Richtwert von 4 Euro auf den Quadratmeter heißt bei einer Quadratmeteranzahl einer Eigentumswohnung von 120 Quadratmetern beispielsweise, wären die monatlichen Nebenkosten bei 480 Euro. Das muss man natürlich auch immer separiert betrachten, ob es ein Neubau ist oder schon älterer Bestand. Da variieren natürlich die Zahlen auch nochmal. Ein kleines Finanzierungsbeispiel würde ich dann gerne nochmal geben. Man kann ganz grob sagen, dass man das Nettoeinkommen mal 75 rechnet. In unserem Finanzierungsbeispiel wären das dann die 4.000 Euro netto mal 75. Da würden wir insgesamt auf eine mögliche Finanzierungssumme von 300.000 Euro kommen. Das ist in aktueller Lage recht realistisch. Das ist natürlich sehr zinsabhängig. Wir haben jetzt momentan leider einen etwas gestiegenen Zinssatz am Markt, sodass wir da etwas konservativer rechnen müssen, damit die monatliche Rate nicht zu hoch wird. Bei 300.000 Euro Finanzierungssumme gehen wir mal davon aus, dass die Käufer 10%, also 30.000 Euro, an Eigenkapital mitbringen. Das heißt, davon die Grunderwerbsteuer, den Notar und eventuell den Makler zahlen können, dass wir dann insgesamt in diesem Beispiel bei einer monatlichen Rate von 1.400 Euro landen würden.
Alles klar. Das hört sich gut an. Das heißt, einem Haushaltsnettoeinkommen von 4.000 Euro kann ich grob gesagt ein Haus über 300.000 Euro finanzieren, wenn ich alle Kaufnebenkosten aus Eigenkapital decke.
Genau.
Alles klar, super. Ja, häufig gestellte Frage, welche Unterlagen brauche ich eigentlich für eine Finanzierung?
Ja, bei den Angestellten haben wir dann erstmal grundsätzlich eine Selbstauskunft, die wir mit dem Kunden zusammen ausfüllen. Dann brauchen wir natürlich die üblichen Dokumente wie Personalausweis, gegebenenfalls Aufenthaltstitel oder Reisepass. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate. Manchmal wird auch noch die Dezemberabrechnung aus dem Vorjahr gefordert. Dann brauchen wir natürlich noch Vermögens- und Eigenkapitalnachweise. Ab dem 27. Lebensjahr erhält jeder Bürger in Deutschland eine Renteninfo. Die ist dann auch in manchen Fällen wichtig für den Finanzierungsauslauf. Das heißt, wenn die Finanzierung ins Rentenalter reinläuft, dann muss man natürlich diesen Wert mit berücksichtigen. Aber das sind dann Unterlagen, die dann im Nachgang vereinzelt von der Bank noch nachgefordert werden. Grundsätzlich sind das die Unterlagen, die ich gerade aufgezählt habe. Können dann auch nochmal Mietverträge sein, sonstige Einnahmen, ein Steuerbescheid, Nebeneinkünfte. Bei Rentnern natürlich allgemein der Rentenbescheid. Und bei Selbstständigen ist es in der Regel der Steuerbescheid, die Steuererklärung und die betriebswirtschaftliche Auswertung.
Alles klar, vielen Dank. Die Zinsen sind ja zurzeit relativ hoch und zumindest verglichen im Vorjahr. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass ich meinen individuellen Zinssatz irgendwie reduzieren kann?
Ja, die gibt es, aber vorab würde ich einmal ganz kurz erläutern, wie sich überhaupt der Zinssatz bildet. Denn bei einer Immobilienfinanzierung ist das im Vergleich zum Beispiel zu einem Privatkredit ein bisschen unterschiedlich. Kernaspekt für die Zinssatzbildung ist zum einen die Beleihung. Das heißt, wie viel Prozent vom Immobilienkaufpreis finanziere ich? Ganz kleines Beispiel, ich kaufe eine Immobilie von 1 Million Euro und möchte nur 500.000 Euro finanzieren. Das heißt, 50% vom angenommenen Immobilienwert, das ist ja der Kaufpreis von 1 Million, werden finanziert und mit einem Darlehen belegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass im schlimmsten Fall einer Zwangsversteigerung die Bank ihre 500.000 Euro zurückbekommt, ist natürlich sehr hoch. Oder siehst du das anders?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, da hast du recht.
Aber wenn jetzt im Vergleich die Bank einen Kredit gewährt hat von 1 Million Euro, das heißt 100% des Immobilienwerts abgesichert hat, ist natürlich das Risiko bedeutend höher, dass die Bank nicht den vollen Kaufpreis und die volle Finanzierung zurückbekommt. Warum? Weil es entstehen Folgekosten im Zuge der Zwangsversteigerung. Plus wir haben gegebenenfalls auch immer mal wieder Kaufpreisschwankungen, gerade in der jetzigen Zeit aufgrund der gestiegenen Zinssätze. Das heißt, der Eigenkapitaleinsatz als erstes bildet die Grundlage für die Zinssatzbildung. Der zweite Aspekt ist zudem die Wahl der Zinsbindung. Je nachdem, wie lange ich mir den Zins festschreiben lasse, steigt auch der Zinssatz. Das heißt, eine 30-jährige Kondition ist in den meisten Fällen teurer als eine 10-Jahres-Zinsbindung. Wie kann ich es schaffen, meinen Zinssatz zu reduzieren? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir gerade hier im Norddeutschland die Möglichkeit, mit Förderbanken zusammenzuarbeiten. Da hätten wir einmal die Investitionsbank Schleswig-Holstein, für den Hamburger Raum die IFB. Und hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ein KfW-Darlehen zu beantragen oder auch eigene Hausdarlehen der regionalen Förderbanken. Und diese werden dann nachrangig im Grundbuch eingetragen und wirken für das vordere Darlehen dann nochmal wie zusätzliches Eigenkapital. Ich habe natürlich die Möglichkeit, auch andere Immobilien zu beleihen. Zum Beispiel aus dem Familienbestand könnte ich es machen, dass ich sage, ich muss 500.000 Euro finanzieren. 500.000 Euro ist der Kaufpreis, aber meine Eltern haben zum Beispiel eine abgezahlte Immobilie. Also splitte ich das Darlehen in 2x250.000 Euro, so bin ich wieder bei meinen nur 50% Beleihung und bin damit im besten Zinscluster im Vergleich zu dem, als wenn ich jetzt 100% auf nur einer Immobilie beleihe.
Alles klar.
Dann haben wir noch kleinere Sachen, die vielen vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Es gibt weitere Zusatzsicherheiten wie Fonddepots oder alte, ältere, schon angesparte Kapitallebensversicherungen. Diese können in Teilen auch mit abgetreten werden an die Finanzierung. Und wir haben natürlich auch die Chance, auf gewisse Ausstattungsmerkmale der Finanzierung zu verzichten. Das heißt, bei manchen Banken kostet Sondertilgung zum Beispiel 0,05 oder 0,1%. Das heißt, wenn ich darauf verzichte, weil ich so oder so nicht vorhabe, eine Sondertilgung zu machen, erleichtert mir das schon mal den Zins am Anfang.
Alles klar, super. Was sind denn eigentlich die größten Probleme für potenzielle Käuferinnen bei der Finanzierung?
Ja, da gibt es verschiedenste Punkte. Einmal sind es die Objektunterlagen. Und deswegen bin ich halt ganz glücklich, heute mit dir mal als Makler zusammenzusitzen. Die Unterlagenanforderungen von den Banken bezüglich der Objekte werden immer mehr. Ja. Das heißt, vor 20 Jahren, das hören wir auch ganz oft von Kunden, hat es gereicht, wenn man gefühlt ein Grundbuch und 4 Fotos eingereicht hat. Heute sind die Unterlagenanforderungen schon sehr umfangreich. Und oftmals haben wir die Probleme, dass die Immobilienunterlagen nicht vollständig sind und das verschleppt extrem die Finanzierungsphase. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie dein Prozess diesbezüglich ist, wenn du eine Immobilie aufnimmst, aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass es nicht einfach ist, alle Unterlagen parat zu haben.
Das stimmt, aber wir sehen das so, dass wir da am Anfang Gas geben und möglichst viele Unterlagen im Vorfeld beschaffen, aber wir wissen von vielen Kollegen, dass das da eher in letzter Sekunde erledigt wird.
Genau. Weitere Probleme ist auch die Aktualität der Steuerunterlagen. Gerade durch Corona auch bedingt viele Selbstständigen haben Probleme damit, aktuelle Steuererklärung zu haben, teilweise bei Einzelunternehmern, die Jahresabschlüsse sind noch nicht fertig etc. Das heißt, eine Bank erwartet eigentlich immer aktuelle Steuerunterlagen, wenn es um eine Finanzierungsprüfung geht.
Okay, sehr schön.
Christian, wie siehst du das? Was sind so Probleme, die bei dir immer auftreten oder schon mal vorgekommen sind?
Ja, wie wir das vorhin schon kurz angesprochen haben, der Kaufpreis und der Marktwert passen nicht zusammen. Das heißt, die Immobilie ist gar nicht das wert, was an Kaufpreis gefordert wird vom Eigentümer, sodass wir da mit dem von dir erklärten Beleihungswert einfach nicht hinkommen. Wir können halt keine Immobilie finanzieren, die einen Kaufpreis von 300.000 Euro hat, aber nur 200.000 Euro wert ist und wir keine Zusatzsicherheiten haben. Dann haben natürlich auch viele Kunden schon bestehende Finanzierungen, die mit einkalkuliert werden müssen, auch in die Haushaltsrechnung. Dann ist natürlich auch die Immobilie oft einfach verkauft worden an jemand anders. Das passiert natürlich auch. Gerade in den letzten Jahren, wo die Immobilien einfach schnell verkauft waren, viel Nachfrage da war. Da befinden wir uns ja jetzt vielleicht in so einer kleinen neuen Zeitrechnung, sage ich mal, dass wir zukünftig etwas mehr Immobilien am Markt haben. Das sind so von mir nochmal die Punkte.
Ein wichtiger Aspekt wäre auch noch, dass sich oftmals zu spät um die Finanzierung gekümmert wird. Es macht wirklich Sinn, vorab zum Finanzierungsvermittler oder auch zur Bank zu gehen, einmal ein Check-up zu machen, wie viel Immobilie ich mir wirklich leisten kann und auch meine Unterlagen schon zusammenzustellen. Manche Unterlagen hat man dann vielleicht nicht direkt parat, also gerade sowas wie Renteninformationen etc. Das kann man dann schon vorbereiten, damit man dann natürlich auch möglichst schnell ist. Ich glaube, dir als Makler ist das ja auch wichtig, dass du ein gutes Bauchgefühl bei deinen Käufer hast, sich jemand committen kann, dass du weißt, der ist schon in der Bewegung drin, hat sich schon mal informiert im Hinblick auf die Finanzierung. Und dann hast du natürlich als Kaufinteressent auch ein ganz anderes Standing gegenüber dem Makler.
Richtig.
Um da auch dann positiv sozusagen zu wirken und dann auch die Chance zu haben, die Immobilie zu bekommen.
Ja. Genau, das erhöht die Chance für einen Zuschlag definitiv, ja. Das ist korrekt.
Wir bieten dann immer noch mit an dem Kunden ein Bonitätszertifikat auszustellen. Das heißt, anhand der Selbstauskunft berechnen wir schon bei dem Kunden etwas individueller, was der Kunde finanzieren kann. Das ist natürlich einfacher und genauer als von
einer groben Faustformel.
Irgendwelche Faustformeln, genau, Dankeschön. Und dann weiß der Kunde genau, was er finanzieren kann und kann damit auch direkt einen guten Eindruck bei dem Makler hinterlassen, dass er den Zuschlag dann für die Immobilie bekommt.
Perfekt, alles klar. Häufige Frage, die man liest und hört, kann man in den Immobilienkredit auch andere Dinge aufnehmen, zum Beispiel den Autokredit?
Das ist nur in den seltensten Fällen möglich. Man kann natürlich den Autokredit mit umschulden. Tendenziell ist es aber so, dass das Restvaluta des Autokredites durch Eigenkapital abgedeckt werden muss. Es gibt noch eine zweite Variante, es gibt sogenannte allgemeine Verbraucherdarlehen im Zuge des Immobilienkaufs, da kann man auch einen Privatkredit mit umschulden. Es ist aber nicht so oder nicht mehr so, früher ging das auch so ein bisschen einfacher, dass man sagt, okay, Kaufpreis, am besten noch die Nebenkosten mitfinanzieren und dann noch ein, zwei Privatkredite mit oben drauf und dann machen wir einmal einen Immobilienkredit draus. Die Zeiten sind da leider vorbei, ja. Weil das Problem ist einfach nur die Beleihung, jetzt immer wieder beim Objektwert, ist dann meistens nicht gegeben.
Ja, mit den zusätzlichen Krediten oder zusätzlichen Beträgen verschlechtert man den Beleihungswert, ne?
Ja, genau. Und was man auf jeden Fall immer machen kann, das ist auch eine vorbereitende Maßnahme, das einmal zu prüfen, weil, wie gesagt, die Bank macht eine Lebenshaltungskostenkalkulation. Und hier ist es ja manchmal so, dass man einen Privatkredit nimmt, um den schnellstmöglich abzuzahlen und vielleicht auch einen günstigeren Zins zu bekommen. Und im Zuge eines Immobilienkaufs macht es dann aber vielleicht Sinn, den Privatkredit zum Beispiel zu strecken, um die monatliche Belastung nach unten zu senken. Das sind zum Beispiel auch vorbereitende Maßnahmen, die man vor einem Kauf schon mal treffen kann. Ja.
Alles klar, Paul. Perfekt. Was passiert mit meinen Kreditraten, wenn die Zinsen in 10 Jahren noch weiter gestiegen sind?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hier ist es auch so, dass eine Bank sowas schon jetzt mit abprüft. Das heißt, wenn eine Bank eine Finanzierungsprüfung durchführt, wird geprüft zum Zeitpunkt heute dein Nettoeinkommen, Lebenshaltungskosten, Kreditrate. Das Ganze wird geprüft nochmal zum Zinsbindungsende. Das heißt, die Bank nimmt dann an, 10 Jahre. Wir haben dann eine Restschuld, das sind dann in meisten Fällen bei 2% Tilgung ungefähr 75%. Und kalkuliert dann zum Beispiel eine Annuität von 6-8%. Das heißt 4% plus 2% Tilgung oder sogar teilweise 6% plus 2% Tilgung. Insofern kann man davon ausgehen, dass man diese Rate tragen kann, weil wir jetzt schon ein recht hohes Zinsniveau haben und mit einer 6er Annuität im Schnitt gerade unterwegs sind, 4% Zins plus 2% Tilgung. Aber es kann natürlich sein, in Einzelfällen, dass sich die Rate erhöht. Ja? Mhm. Und gerade Leute, die vor 4 oder 5 Jahren finanziert haben, bis zum Zeitpunkt vor einem Jahr, dort kann das auch gefährlich werden, weil natürlich ich nur 1 oder 1,5% Zinsen gewöhnt bin. Und wenn jetzt der Zins auf einmal nach 10 Jahren auf 3 oder 4% steigt, kann das zu einer Fastratenverdopplung führen.
Ja. Mhm. Alles klar. Gibt es eine Möglichkeit, das Zinsrisiko für die gesamte Rückzahlungszeit auszuschließen?
Die gibt es tatsächlich. Das hat man vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich natürlich mir ein Volltilgerdarlehen nehmen. Das heißt, ich kann mein Darlehen zum Beispiel 30 Jahre Zinsbindung auswählen und das dann sozusagen bis dahin auch volltilgen. Oder ich nehme eine 25-jährige Laufzeit als Volltilgung, geht dann auch. Ne? Mhm. Die zweite Variante ist sozusagen eine Finanzierung gegen ausgesetzten Bausparvertrag. Das heißt, ich hätte 15 Jahre Vorfinanzierungszeit und nach 15 Jahren greift dann der angesparte Bausparer und führt die Finanzierung dann zu Ende. Meistens dann auch so eine Gesamtlaufzeit von ca. 30 Jahren. Vorteil hierbei ist, dass ich keinerlei Zinsrisiko mehr habe in beiden Varianten. Der Nachteil allerdings, die Zinskosten sind tendenziell erstmal höher. Und das Problem ist ja immer, ist ja so ein kleiner Blick immer in die Glaskugel, ja, wie verhält sich der Zins in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Man erkauft sich damit natürlich einfach Sicherheit, die aber in manchen Fällen einfach sehr sinnvoll ist. Ja.
Mhm. Manchmal braucht man sie nicht, aber wenn es eintritt, ist man abgesichert quasi, wenn der Zins in der nach Ablauf der Zeit eigentlich höher wäre.
Philipp, es ist auch einfach typabhängig. Ja. So, es gibt halt den einen, der ist ein bisschen risikoaverser und der andere hat andere Präferenzen. Und es kommt auch immer ganz auf die individuelle Situation drauf an. Alle Produkte am Markt haben ihre Daseinsberechtigung meiner Meinung nach und in bestimmten Fällen passt jedes Produkt dazu. Wichtig ist hierzu, dass man da offen und transparent beraten wird und genau weiß, was mich dann so eine Sicherheit von durchgehender Rate oder bekannten Zinsen auch am Ende des Tages kostet. Und wenn ich bereit bin, dafür den Preis zu bezahlen, um diese Sicherheit zu haben, dann bin ich dann auf der richtigen Seite, ja.
Alles klar, danke schön. Paul, du hattest gesagt, man kann auch ein Darlehen für 30 Jahre nehmen. Bin ich dann wirklich 30 Jahre lang an das Darlehen gebunden?
Nein, natürlich nicht, weil du hast laut BGB nach 10 Jahren jederzeit die Möglichkeit, mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten eher aus dem Darlehen auszusteigen und das Darlehen ohne Gebühr zu kündigen.
Das heißt, wenn nach 10 Jahren die Zinsen besser sind als das, was ich damals vereinbart habe, kann man prüfen, ob ein Wechsel Sinn macht.
Ganz genau. Also das geht auch ab 10 Jahren beginnt dieser Zeitraum, wo du die Kündigungsmöglichkeit hast. Das geht aber auch im 12., 13., 14. Jahr. Du kannst dann jederzeit aussteigen. Und es macht absolut Sinn, immer ein bisschen am Ball zu bleiben und zu schauen, wie die Zinsen gerade sich verhalten. Ja, auch im Hinblick auf deine vorher gestellte Frage, was passiert nach 10 Jahren, wenn die Zinsen steigen? Es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, dort einfach schon mal vorab was zu tun. Ja, nicht dann zum Finanzierer oder zur Bank gehen, wenn die Zinsbindung ausgelaufen ist und ich jetzt schnell handeln muss, sondern mich schon mal 1, 2, 3 Jahre eher darum kümmern, mir das anschauen. Es gibt auch sogenannte Forward-Darlehen. Das heißt, ich könnte auch schon im 7. Jahr meine Finanzierung verlängern und dann 3 Jahre später sozusagen wird das Darlehen dann übernommen, wenn die Zinsbindung abgelaufen ist.
Alles klar. Wir hatten ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen genauer beschreiben. Wann macht es Sinn, sich um die Anschlussfinanzierung zu kümmern?
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, sich da rechtzeitig, wie Paul eben schon sagte, mit auseinanderzusetzen. Das heißt, man hält eigentlich schon, ja, ich würde fast sagen, 5 Jahre vor Auslauf der Anschlussfinanzierung einen guten Kontakt zu seinem Finanzierungspartner, zu seinem Bankberater, so dass der mit dem Kunden zusammen den richtigen Zeitpunkt abschätzen kann. So kann es in manchen Fällen sogar schon Sinn machen, dass man dann, ja, wie gesagt, schon 3 Jahre vorher die Anschlussfinanzierung plant, sogar schon abschließt. Man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht zu hohe dann Aufschläge hat, wenn man sich den Zinssatz rechtzeitig sichert. Aber wie gesagt, da hilft auf jeden Fall ein guter Kontakt zu seinem Berater.
Alles klar, sehr schön. Gut, ich denke, wir haben heute viele Fragen beantwortet. Ja, vielen Dank an euch beide.
Ja, hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Sehr schön, super.